SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Auf der einen Seite der Grenze leben und auf der anderen Seite arbeiten. Das ist im Saarland und in Lothringen eigentlich ganz und gäbe. Natürlich auch zwischen Lothringen und Luxemburg und im Saarland und Luxemburg hier auf der Grenze eben. Aber es ist nicht so ganz einfach, wie man denkt. Wenn es ins Detail geht, dann kann es immer mal nicht rosig ausgehen. Gehen wir zu Deutschland und Frankreich. Es gab da viele Jahre eine Doppelbesteuerung der Renten, die ist abgeschafft. Aber eine höchst seltsame Konstruktion bei den Pflegesachleistungen, die gibt es noch und die fällt erst auf, wenn man sie braucht. Dieser Hut hat auf beiden Seiten der Grenze Betroffene gefunden.
Raymond hat 49 Jahre lang bei Michelin in Homburg gearbeitet. Seine Frau Rita war 30 Jahre bei der Gewerkschaft IGBCE im Saarland tätig. Beide haben immer in die Deutsche Kranken- und Pflegekasse eingezahlt und machen das als Rentner immer noch. Rita ist jetzt an einer aggressiven Form von Parkinson erkrankt, weswegen sie selbst auch nicht sprechen kann. Ihr Mann Raymond kümmert sich um alles.
Meine Frau ist in Tagespflege, die Pflegekasse zahlt das, ich bekomme auch Pflegegeld. Das alles funktioniert. Was nicht funktioniert, ist diese Sachleistung. Das heißt, wenn ich hier im Haus eine Umbaumaßnahme machen möchte, zahlt die Pflegeversicherung einen bestimmten Anteil. Und das wird nicht gemacht.
Rita und Raymond wohnen nur wenige hundert Meter hinter der Grenze in Großblittersdorf. 3 Tage die Woche ist Rita in Tagespflege. Bei den Sachleistungen geht es noch nicht einmal um einen Treppenlift. Raymond hat einen Handlauf angebracht, damit sie sich einigermaßen bewegen kann. Der wird nicht übernommen. Obwohl sie genau dasselbe einzahlen wie die Rentner, die 100 Meter vor der Grenze leben. Raymond und seine Frau Rita wollen das nicht hinnehmen.
Ich habe eine Klage eingereicht gegen die Pflegekasse.
Nicht nur für sich, denn das betrifft zigtausende von Deutschen, die jenseits der Grenze wohnen und zigtausende von Lothringern, die im Saarland gearbeitet haben. Darum ging die Nachfrage an den saarländischen Landtag, an Ministerien in Berlin, an Behörden, die Krankenkassen, Gremien hier im Grenzraum, die sich für Pendler einsetzen. Die Antworten lauten fast alle gleich. Es gibt eine EU-Richtlinie, nach der Geldleistungen im Ausland gezahlt werden, Sachleistungen aber nicht. Eine Ungleichbehandlung, findet Raymond.
Wir wollen nichts geschenkt bekommen. Wir zahlen unsere Sozialbeiträge und dementsprechend erwarte ich auch, dass ich die Leistungen dafür bekomme.
Der Saarländer und parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium Oliver Luksic, FDP, verweist auch auf die EU-Verordnung 883/2004. Aber es gibt ja den Aachener Vertrag zwischen Deutschland und Frankreich, der in Artikel 13.2 ausdrücklich das Recht vorsieht, an der Grenze zu experimentieren. Könnte da nicht eine Experimentierphase eingeleitet werden, die Zahlungen von Sachleistungen im Grenzraum möglich macht? Luksic hat Zweifel, aber so teilte er dem SR mit, er hat trotzdem eine Anfrage an den wissenschaftlichen Dienst im Bundestag gestellt, um das zu klären. Für Raymond ist nicht erklärbar, warum er sich an französische Behörden wenden soll.
Mir gehen zum deutschen Ärzte und dann sehe ich nicht, warum ich die Krankenkasse wechseln soll, die ganze medizinische Geschichte wieder aufbauen muss.
Helfen könnten der Ausschuss für grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die deutsch-französische Parlamentarische Versammlung und der Eurodistrikt Saar-Moselle. Auch der Europaausschuss im Landtag. Der Vorsitzende Pascal Conigliaro, SPD, kann sogar praktische Tipps geben. Für den Antrag beim französischen Träger braucht es eine Bescheinigung von der Versicherung, das portable Formular S21. Wo sich die Menschen hinwenden müssen, konnte bislang nicht geklärt werden. Der dortige Behördendschungel ist ja für Außenstehende mindestens genauso dicht wie bei uns. Und wer sein Leben lang in Deutschland eingezahlt hat, der kennt sich dort eben überhaupt nicht aus.
Diese Geschichte, wenn ich die erkläre, kommt immer dieselbe Bemerkung. Das gibt's doch nicht. Soll das Europa sein?
Eins ist klar, Kinder großziehen ist ja nun wirklich kein Spaziergang. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie müssen das auch noch ganz alleine wuppen. Oder vielleicht sind oder waren Sie tatsächlich selbst allein verantwortlich für alles rund um die eigenen Kinder. Meinen Respekt haben Sie schon mal. Etwa 12% der Eltern im Saarland sind alleinziehend. Und um die zu unterstützen, gibt es am Samstag zum zweiten Mal eine Messe extra für Alleinerziehende in Saarlouis. SR3-Reporterin Lia Kielnecker hat nachgehört, was es dort gibt.
Meine Tochter ist jetzt in die Schule gekommen. Dort sind 80 Kinder nachmittags betreut und es sind immer noch 20 auf der Warteliste. Also das ist dann schon so ein Komplettproblem für alle und eben vorrangig für Alleinerziehende.
Dalila Wettki, Vorsitzende des Verbandes Alleinerziehender Mütter und Väter im Saarland, beschreibt das Thema Kinderbetreuung als größte Alltagssorge für Eltern, die sich alleine um ihr Kind kümmern. Denn sie haben keine Partnerin oder Partner, die sie entlasten können. Ein großes Netzwerk sei deshalb das A und O. Darauf geht die Messe für Alleinerziehende ein, sagt Carmen Britz, eine der Organisatorinnen der Messe vom Landkreis Saarlouis.
Insbesondere geht es uns um die Vernetzung der Alleinerziehenden untereinander, weil es eben aufgrund der vielfältigen Herausforderungen im Alltag die sozialen Kontakte oft eingeschränkt sind bei den Alleinerziehenden.
Zentrale Angebote sind außerdem Beratung und Informationen zu Erziehung, Bildung, Arbeit und Freizeit. Ein besonderer Fokus liegt auf den Themen Bewegung und mentale Gesundheit. Denn hier seien Alleinerziehende besonders gefährdet, sagt Mitorganisatorin Christine Wabknecht von der Stabsstelle Gesundheitsförderung.
Wir haben 2 Vorträge zu mentaler Gesundheit. Wir haben auch Angebote, wo man sich vermessen lassen kann sozusagen. Also die AOK bietet da einige Messungen an. Das Marienhaus-Klinikum wird dabei sein und wird Messungen anbieten. Und es gibt natürlich viele Ausstellende, die Beratungsangebote zu dem Thema anbieten.
Insgesamt 45 Aussteller sind dabei, etwa doppelt so viele wie letztes Jahr. Das kommt Alleinerziehenden entgegen, sagt Dalila Wettki, die mit dem Verband auch selbst Ausstellerin auf der Messe ist.
Wenn ich alleine bin, kann ich mich tagsüber nicht auch noch damit auseinandersetzen, was könnte mir noch zustehen, wie kriege ich noch Hilfe, weil dieses Finden ist schon sehr schwierig und dort haben wir das halt alles an einem Platz. Und die Alleinerziehenden können sich dann eben in jedem Bereich einfach mal informieren und wissen es dann wenigstens, wenn sie es dann brauchen.
Zu der Messe sind auch Besucherinnen und Besucher aus anderen Landkreisen willkommen. Und zwar gerne mit ihren Kindern, sagt Carmen Britz.
Wir haben bewusst dafür gesorgt, dass die alleinerziehenden Familien ihre Kinder mitbringen können, weil das doch oft immer dieses Problem ist, was mache ich mit dem Kind? Von daher ganz gezielt Kinder mitbringen, das ist erwünscht.
Während Mama oder Papa sich informieren und vernetzen, gibt's für die Kleinen eine Kinderecke zum Spielen, Malen und Lesen, eine Bewegungsolympiade und weitere Mitmachangebote. Der Eintritt zur Messe ist für groß wie klein frei.
Wir schleichen uns jetzt in die Mitte des Saarlandes, nämlich nach Gräsaubach. Dort ist heute unser Treffpunkt Ü-Wagen und es ist ganz schön was los. Seit 16 Uhr ist ja da sozusagen offiziell jetzt Sprechstunde und alles, was drumherum existiert. Simin Sadeghi und Thomas Gerber sind vor Ort und eigentlich sollte es ja eine Bürgermeistersprechstunde geben, oder?
Ja, die sollte es geben. Der Bürgermeister Klaus-Peter Brill ist auch hier auf dem Platz, aber er wollte uns kein Interview geben. Er wollte mit uns halt nicht reden. Er redet mit den Bürgern, also keine Bürgermeister-Sprechstunde heute hier offiziell im Radio, aber er redet, wie gesagt, mit den Leuten. Ja, und dann haben wir uns überlegt, dann machen wir das, worum wir eigentlich hierher gekommen sind. Wegen dem Obst- und Gartenbauverein sind wir ja hier. Da sind junge Leute, die haben den wiederbelebt und da sind jetzt Luca und Jonas bei uns.
Genau, Luca und Jonas stehen in Latzhosen. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, heute Morgen Doro noch in Latzhose, jetzt der ganze Obst- und Gartenbauverein in Latzhose. Ich habe vorhin schon gesagt, Luca, ihr habt das doch nur gemacht mit dem Verein, damit ihr endlich Latzhose tragen könnt.
Ja, das ist das perfekte Argument. Das war das Loophole, das wir gefunden haben, um endlich Latzhosen tragen zu können.
Sieht top aus, das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Und was auch top ist, Gerd, ich habe hier gerade schon mal den selbstgekelterten Apfelsaft in warm ohne Schuss probiert. Köstlich, muss man sagen. Und Thomas,
ja, ich bin
hier
ja
gibt es auch Schnaps.
Gegend. Ich kenne das. Also wir haben vorhin ja schon bei euch Schnaps gebrannt. Jetzt habe ich gehört, der Zoll war da, hat es möglicherweise am Zoll gelegen, dass die Ausbeute nicht so gut war. Wir sind rausgekommen heute Morgen.
Ich muss lügen, 3 Liter?
Ja, habe ich auch gehört, das scheint zu stimmen.
Ja. Also wir hätten mit mehr gerechnet. Aber ey, besser wie gar nichts, oder? Also das war
schon klar, also wenn ich 3 Liter trinke, das sind dann 6 Liter Schnaps locker. Also das reicht schon zum Überleben. Aber nochmal zur Frage, wie kommt ihr auf die Idee, als junge Leute, ihr wohnt glaube ich teilweise in Saarbrücken, nochmal so einen Obst- und Gartenbauverein so zu reaktivieren und so zu gestalten, wie ihr es gemacht habt?
Ja gut, die Frage ist ja, was die andere Option? Und die andere Option wäre, der Verein geht verloren. Und dann ist es doch zu schade und dann muss man sich ein bisschen anpassen, kann es ein bisschen selbst gestalten. Aber letztendlich versucht man, die Tradition aufrechtzuerhalten.
Ja, und ihr habt euch aber damals gedacht, okay, wir machen nicht alles wie die Vorgänger, sondern wir machen auch so ein bisschen was anders. Wir haben schon heute Morgen drüber gesprochen, dass ihr auch bei anderen, bei älteren Mitbürgern oder die keine Zeit mehr haben, da das Obst sammelt, dann daraus Saft macht oder Schnaps brennt. Ihr habt das auch so ein bisschen mehr auf die Schnapsbrennerei verlegt, richtig?
Auf die was?
Auf die Schnapsbrennerei, auf das Destillat.
Ach, ist eigentlich so ein 50-50-Ding. Also wir machen auch gerne, wie gesagt, die Aktion mit dem Äpfelreffen. Haben ein bisschen Apfelsaft gemacht, den man auch hier kaufen kann und probieren kann. Haben auch gerne mit der Schnapsbrennerei das Ganze gemacht. Aber ja, wir legen uns da nicht fest. Also wir sind eigentlich eher so, das, was uns einfällt, machen wir gerne. Und wenn Leute Ideen haben, sollen sie zu uns kommen und dann sind sehr herzlich willkommen.
Ja, hier gibt es aber nicht nur den Obst- und Gartenbauverein, sondern hier gehe ich jetzt zur Sieschmier Nathalie, die ist auch aus hier, aus Gräsaubach. Sie verkaufen Süßschmier. Machen Sie das privat zu Hause ganz im kleinen Stil oder doch schon ein bisschen größer? Also es sind ja schon 30, 40 Gläser.
Also im Moment ist es noch ein kleiner Stil, aber wer weiß, was morgen oder übermorgen ist.
Also Sie wollen da richtig auch mal von leben dann?
Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Aber Sie sind berühmt, habe ich schon gehört. Also jeder in Gräsaubach kennt Sie und kauft die Süßschmier bei der Nathalie. Sind das Produkte aus der Region? Also ist das Zeug tatsächlich auch aus Gräsaubach?
Ja, viele Sachen sind aus Gräsaubach oder aus der Umgebung, aus Aschbach, aus Thal-Exweiler, aus Bubach. Jetzt gerade die Naschi, die ich letztes Wochenende gemacht habe. In der Regel alles von hier.
Alles von hier, App ist von Hai, das ist doch das ganze Motto, das gibt es ja hier sowieso im Saarland, das ist das lokale Essen sozusagen.
Mm, ja, und da ist ja auch schon ein bisschen was geschmiert.
Ja, dann schmier mal eins.
Darf ich mal probieren, natürlich. Nathalie?
Was Perfekt. Ist jetzt?
Naschi.
Naschi, was auch immer das ist. Also wir machen jetzt Naschi und feiern noch ein bisschen, Gerd. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Programm auf der Bühne und so weiter und so fort.
Naschi.
Tschüssi.
Dann mal viel Spaß bei Naschi und beim Rest drumherum. Unser Treffpunkt Ü-Wagen in Gräsaubach. Und vielleicht gibt er dem Herrn Bürgermeister Jan Kletz den Schnaps. Manchmal entspannt sowas die Atmosphäre. Also ich muss zugeben, es hat mich ein bisschen erschüttert, obwohl sie ja nun nicht mehr die Jüngste war, die britische Schauspielerin Maggie Smith. Sie ist gestorben und das ist traurig. Nicht nur für Harry Potter-Fans und Leute, die Downton Abbey geschaut haben. Ein Nachruf von Imke Köhler.
We live in a country now that wants only the mirror.
Maggie Smith 1990 im Broadway-Stück Lettuce and Lovage. Im Laufe ihrer rund 70-jährigen Karriere ist die Britin in unzählige Rollen geschlüpft. Erfolge hat sie dabei viele gefeiert, aber nichts hat ihr Leben so verändert wie die Fernsehserie Downton Abbey.
I led a perfectly normal life until Downton Abbey.
Bis Downton Abbey habe sie ein absolut normales Leben gehabt, sagte sie 2017 in einem Interview. Bis dahin habe sie allein ins Theater gehen können und in Kunstgalerien, aber das sei nach dieser Fernsehserie vorbei gewesen. Dafür war Maggie Smith als Lady Grantham, die verwitwete und scharfzüngige Matriarchin in Downton Abbey, zu gut und in zu vielen Wohnzimmern präsent. Ein weltweites Publikum hat Maggie Smith natürlich auch als Professor Minerva McGonagall in den Harry Potter-Verfilmungen erreicht. Dass aus Margaret Natalie Smith, wie sie mit Mädchennamen eigentlich hieß, einmal ein Schauspielstar werden würde, war zu Schulzeiten nicht abzusehen. Für Theateraufführungen habe man sie nicht ausgewählt, weil sie zu gewöhnlich erschien, erzählte sie einmal. Und ihre Oma war der Meinung, dass Maggie für die Bühne nicht hübsch genug war. Aber das hat Maggie nicht aufgehalten. Mit 16 Jahren verließ sie die Schule und lernte stattdessen am Oxford Playhouse Theater.
I didn't know about making a living. I hadn't thought of that. I just so much wanted to do it.
Ob sie von der Schauspielerei leben könne, darüber habe sie sich nie Gedanken gemacht, sagte Smith später. Sie habe einfach spielen wollen, ob Theater, Film oder Fernsehen. Spielen.
Sie ist friedlich im Krankenhaus gestorben, haben ihre beiden Söhne mitgeteilt. Sehr diskret war sie nur von Freunden und der Familie bis zum Ende ihres Lebens umgeben. 2 Söhne und 5 Enkel sind sehr traurig, dass sie Maggie Smith, die große Schauspielerin, aber auch ihre Mutter und Großmutter verloren haben. Wenn man sich eine Uni vorstellt, dann sieht man einen Campus, da sieht man die Gebäude, dann sieht man die ganzen Studierenden und Studierenden. Ja, aber die Deutsch-Französische Hochschule mit Sitz in Saarbrücken, die ist keine solche Hochschule, sondern die unterstützt Hochschulen, die gemeinsame Studiengänge zwischen Deutschland und Frankreich anbieten. Der Abschluss des Studiengangs wird dann in beiden Ländern gleichermaßen anerkannt. Das mittlerweile seit 25 Jahren. Die Hochschule, die gibt es in Saarbrücken. Die hat ihren Sitz hier. Und zwar in der Villa Europa auf dem Saarbrücker Rotenbühl. Und heute Abend wird mit einer großen Gala gefeiert. Wo die Hochschule aktuell steht und welche Herausforderungen auf sie zukommen, das hat Sabine Wachs rausbekommen.
2 Unis, ein Studiengang. Das ist für Nicolas Cuiche-Foncou völlig normal. Der 18-Jährige, der aus dem Pariser Umland stammt, studiert Jura. In Saarbrücken und in Metz, auf Deutsch und auf Französisch mit Deutschen und Franzosen. Wir sind eine gemischte Truppe, das ist praktisch. Wir können Sätze in der einen Sprache anfangen und sie in der anderen beenden. Es gibt natürlich kleine Unterschiede. Die deutschen Studierenden sind schon etwas älter, wenn sie an die Uni kommen, haben aber auch schon mehr gesehen. Wir Franzosen, wir kommen direkt von der Schule. Wir brauchen für manche Dinge etwas mehr Zeit, aber es funktioniert gut. Das deutsch-französische Jurastudium ist nur eines der über 300 Angebote, die die deutsch-französische Hochschule, kurz DFH, an mehr als 200 Unis in Deutschland und in Frankreich unterstützt. Und es soll noch mehr werden, sagt Eva Eckkramer, Präsidentin der DFH.
Wir versuchen einfach, möglichst breit zu werden, dass man quasi fast alles mittlerweile deutsch-französisch studieren kann. Es gibt nur mehr ganz kleine Lücken, ist die Medizin und die Psychologie. Da geht es halt sehr viel auch um Approbationen und Landesrecht oder Bundesrecht dann auch in Frankreich.
Zwei Unisysteme zusammenbringen. Ein erster Schritt in Richtung eines europäischen Hochschulraums. Das war der Gründungsgedanke der DFH vor 25 Jahren. Auch wenn die Zahl der Studierenden in Deutschland und Frankreich zurückgeht, auch wenn Englisch die wichtigste Sprache in fast allen Bereichen ist, seien Absolventen der DFH-Studiengänge sehr gefragt, sagt Präsidentin Eckkramer.
Unsere Absolventen und Absolventinnen sind halt mindestens dreisprachig. Die haben schon mal eine große Sprachkompetenz, aber auch eine große interkulturelle Kompetenz, weil sie wirklich länger im anderen Land waren. Das kann man nicht vergleichen mit einem Erasmus-Semester irgendwo.
Dem stimmt auch Johanna Appel zu. Die große Stärke des zweisprachigen und grenzüberschreitenden Studiums ist für sie auch die Flexibilität, die man dabei lernt.
Weil man sich sowohl in Deutschland als auch in Frankreich erst an dieses System gewöhnen muss, aber dadurch, dass man eine internationale Gruppe ist, ja, meistert die Probleme zusammen, wie das Erstellen eines Kontos in Frankreich und so ganz banale Dinge, die in dem Moment aber schwer erscheinen.
Und nicht nur Deutsche und Franzosen studieren mittlerweile mit Unterstützung der DFH.
Wir hatten schon über lange Zeit Drittlandstudierende und Universitäten aus Drittländern, die mit im Netzwerk waren, aber wir durften die nicht gleich finanzieren. Wir durften die gar nicht finanzieren. Und da hat sich auch letztes Jahr der Hochschulrat schon entschlossen, hat gesagt, das ist eigentlich absurd und wir stellen alle gleich.
Das Stipendium, das die DFH Studierenden zahlt, die sich in ihrem jeweiligen Auslandsjahr befinden, liegt bei 350 Euro pro Monat. Immerhin sagt DFH-Präsidentin Eckkramer, im Vergleich zu anderen internationalen Programmen aber sei das wenig.
Wenn man sich ansieht, was auch über Erasmus ausgeschüttet wird, da liegt man schon bei 500 oder teilweise 600. Und das ist natürlich uns schon ein großes Ziel, dass wir da auch hinkommen. Aber das wird halt auch bedeuten, dass uns Deutschland, Frankreich auch noch mehr Mittel zur Verfügung stellt.
Und das sieht in Zeiten, in denen die Politik beider Länder über Schuldenbremse und Sparmaßnahmen debattiert, denkbar schlecht aus.
Für den Austausch wäre es sinnvoll, die deutsch-französische Hochschule, die in Saarbrücken ihren Sitz hat, die wird 25 Jahre alt und feiert das heute mit einem Festakt.